Wir haben Menschen, die arbeiten halt gar nicht so viel. Die wären unglaublich wertvolle Mitglieder von unserer Gesellschaft, wenn sie können kreativ sein, vielleicht 60% arbeiten, dann würden die der Gesellschaft viel mehr zurückgeben, als wenn man sie überfordert mit 100%.
Ganz Land bewusst. Aktiv. Sein. Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Dieser Podcast ist für alle, die nicht einfach nur funktionieren wollen, sondern bewusst leben, klar denken und selbstbestimmt handeln. Es geht um echte Gespräche, klare Impulse und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Lanz.
Jörg, herzlich willkommen bei Ganz Lanz. Schön, bist du da in deinem gedrängte Zeitprogramm, das ich weiss, was du immer hast. Du bist Ernährungswissenschaftler, Ernährungsdiagnostiker, führst ein Erbsinstitut in Winterthur. Genau. Wir kennen uns eigentlich schon seit Jahren, haben immer wieder irgendwo Überschneidungspunkte gehabt in den letzten Jahren. Und ich freue mich sehr, mal wenn zwei Althassen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ich bin gespannt, woher die Reise in diesem Podcast führt. Ich habe dir erzählt, was dir angerufen, dass ich das Buch geschrieben habe, bewusst aktiv sein. Also ich habe mich in den letzten Jahren vor allem mit Bewusstsein beschäftigt, nebst dem aktiv sein. Und du bist eher auf der wissenschaftlichen Seite daheim. So viel ich weiss, arbeitet aber das Erbseninstitut ja auch in Kombination mit dem psychologischen Teil. Und da würde mich jetzt interessieren, wie ist deine Haltung allgemein zu bewusst aktiv sein?
Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer eine Freude, mich mit Menschen wie dir, wo glaube ich, die Gesamtheit auch von der menschlichen Fitness, wo ja unglaublich ein grosses Bild ist, auch bewusst ist. Wir tun in der Tat, wir arbeiten jetzt seit 16 Jahren mit ganz vielen Daten, aber vor allem auch mit dem Bewusstsein an sich, dass auch in Form von Daten, dass wir probieren, das Mindset vom Menschen zu analysieren, und da brauchen wir natürlich Fragebogen. Da brauchen wir Datensätze, die wir nachher genauer anschauen. Haben wir Menschen, die sich widersprechen, nur schon im Mindset. Also das Klassische, die sich abschiessen wollen, aber zu wenig essen. Das heisst, Vollgas im Alltag rein, aber zu wenig essen. Und das kann nicht gehen, weil das ist wie in einer Firma, die du vergrössern, aber zu wenig Liquidität hat. Und in Form von diesen Daten, wo man halt einfach genauer sehen, wo gibt's Engpässe im Mindset, haben wir etwas gesehen, und das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis von den letzten Jahren. Jedes Problem, wo wir physiologisch sehen, wo nicht irgendwie mit einem Unfall oder sonst in einer schweren Erkrankung eine genetische Prädisposition zu tun hat, fängt immer im Kopf an.
Also mit im Geist, im Sinn, mit im Verstand.
Richtig. Ja. Also im Verstand ist halt natürlich einfach das Unterbewusste, ist ja nicht nur Präfrontalkortex, Logik oder Kontrolle, das limbische System und so weiter. Aber das heisst eigentlich, der entscheidende Punkt ist, wie tun wir unseren Körper behandeln? Und das ist das, was wir anschauen. Das heisst, wenn ich einen Menschen analysiere, dann sehe ich, wie geht es dem Körper. Und das weiss ich nachher auch, wenn ich das Taxi anschaue, wie geht der Taxifahrer mit dem Taxi um.
Ja.
Und das tun wir spiegeln. Und so sehen wir natürlich eigentlich auch, wie Partnerschaft ist mit dem Menschen, mit sich selber, also mit dem Mindset zu seinem eigenen Körper. Ja. Und nur die Interaktion zwischen beiden bringt eigentlich nachher eine Verbesserung. Ich kann nicht jemanden in ein Training schicken und das Gefühl haben, dem geht es nachher besser, wenn ich nicht auch den Schritt im Kopf mache. Wenn jetzt jemand, sag jetzt mal, mehr Fitness haben sollte, dann ist es ja meistens so, dass wir uns keine Zeit nehmen. Wir priorisieren falsch. Aber vielleicht einfach, weil wir Lernsätze haben aus der Vergangenheit, sagen, wir müssen unbedingt liefern, aber heben uns zu wenig Sorge. Und das nachher zu sehen, ich glaube, das ist etwas unglaublich Spannendes. Und das ist eigentlich auch, das ist das, was du in deinem Leben auch siehst bei ganz vielen Menschen, die du darfst begleiten. Wir probieren es natürlich mit Daten und Fakten. Ich glaube, du tust es auch mit Fakten, mit ganz vielen begleiten und mit einem unglaublich guten Gespür, das du hast für den einzelnen Mensch.
Ja, ich glaube, dort hier, das, was mir auffällt, oder ich habe mir selber bei euch auch durch testen, habe noch etwas im Buch geschrieben über das, dann, wo ich mal festgestellt habe, dass meine Ausdauer irgendwie nicht mehr dort ist, was ich mal hätte sein sollen. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich mich extra von euch durchtesten und bin dort sehr beeindruckt gewesen über die Menge an Daten, die ihr erhebt, den psychologischen Fragebogen, der dort dazukommt. Und dort möchte ich noch einmal einhängen. Oder? Du hast gesagt, es gibt ein Taxi und es gibt einen Taxifahrer und es gibt wahrscheinlich unglaublich viele verschiedene Taxis. Oder? Also für den Zuhörern noch etwas mehr bewusst zu machen, es lässt sich ja einfach nicht über eine Stange brechen. Und das fällt mir, oder ist mir dann aufgefallen, dass dir nicht wie alle Mühe geht, so viele Parameter zu sammeln, für genau zu schauen, was ist das für ein Taxi, wie ist das Zweck, was hat es für einen Motor und mit was für Benzin wird es gefüllt und welcher Ingenieur hat überhaupt einen Motor gebaut?
Also man kann es vielleicht das auch ganz einfach erklären, wenn ein Mensch, ich glaube, wir beide sind also Energiemenschen, aber wenn Menschen aus ihrer Jugendzeit einen absoluten Perfektionismus mitbringen, Vollgas wollen gehen, halt aber einfach physiologisch, und das ist das Herz-Kreislauf-System, das ist eine muskuläre Fähigkeit, und das hat viel mit Genetik zu tun, natürlich aber auch mit Training. Also gerade in der Jugendzeit, wenn man weniger trainiert, dann wird man in dem Erwachsenenalter weniger fit und kann weniger leisten. Aber wenn wir ganz viel wollen leisten, aber der Körper das nicht kann regenerieren, das ist das Gleiche, wenn wir 500 PS haben, aber die Bremse von einem Leiterwagen. Das kann auch nicht funktionieren. Ja. Und durch das wird der Körper immer überlastet. Und Überlastung heisst Symptomatik und faktisch dann auch Erkrankung. Und wir probieren natürlich das, was so einfach da gesagt ist, probieren wir statistisch zu analysieren und nachher dann auch zu zeigen, aufgrund, wenn welcher Kopf mit welchen Merksätzen, mit welchen, manchmal auch Jugendtraumata, wenn der auf eine Reise geschickt wird mit dem Körper und er tut dem Körper nicht Sorge tragen, aufgrund von ja, der Position zwischen diesen zwei, wo gibt es am Ende noch eine Sollbruchstelle? Und die Sollbruchstelle, die kann man natürlich auch visualisieren. Und momentan sind wir in 4 Ländern unterwegs. Wir sind jetzt etwa auf 80 verschiedenen Stellen, wo wir Daten sammeln. Und das Ziel ist natürlich, das auszubauen, dass wir ein paar hundert haben in ein paar Jahren, wo wir nachher umso genauer können analysieren können. Wenn ich einem Menschen zeigen, du, schau mal schnell, du hast ein Mindset, du hast ein Taxi, also du bist jetzt der Passat, du bist nicht der Ferrari, aber du hast einen Ferrari, wo du willst leben, du willst überall sein, du willst noch 16 Stunden arbeiten und am Wochenende einen Ausgang, dort noch Alkohol, aber mit dem Passat schaffst du das nicht. Ja, dann muss ich nicht den Passat plötzlich zum Ferrari machen, weil das geht einfach nicht. Die Genetik können wir nicht einfach aufmutzen. Du kannst dann vielleicht einen schnelleren Passat machen, aber das geht schon nicht. Und das heisst, wir müssen Achtsamkeit lernen. Das heisst, auch den Mensch wieder mal dort anbringen, dass er sagt, hey, wer bist du eigentlich? Was kannst du in deinem Leben erreichen? Und dann nicht also das Downsize, wenn man das so englisch darf sagen, in klein machen und sagen, du schaffst das nie. Aber welche Skills musst du entwickeln, um sorgsamer mit deiner Energie umzugehen, dass es eben trotzdem erreichst? Ich will nie einen Menschen einschränken. Für das habe ich zu viele Bilder im Leistungssport, wo dann Olympiasieger geworden ist und man gesagt, du hast überhaupt nichts zu suchen in dem Sport. Aber dass man einfach sieht, okay, was musst du noch für Skills entwickeln, um dort hinzukommen, wo du willst, dass dein Kopf und dein Körper zusammenpassen und das funktioniert.
Sehr spannend, oder? Wenn du bei dieser Menge an Daten, die dir erhoben hat, hast du gesagt, lass bewerten ist ja das Letzte, was ich will. Aber über die Stange brechen, lässt sich aus einem vollen Passat gleich einen Rennwagen machen? Ist der auf dem Weg ein vollen Passat geworden? Oder ist es wirklich eine genetisch festgelegte Sache?
Wenn du die falschen Eltern aussuchst, dann hast du keine Chance. Ja. Ist einfach so. Ja. Du kannst dich 20. Müssen wir jetzt jemanden, in jedem Bereich jemanden, was er dazu meint, aber da hast du keine Chance. Ich mache ein ganz spannendes Beispiel. Aus dem Deutschen raus habe ich einen 32-Jährigen, der ist in einem Burnout drin und der ist zu mir gekommen, der hat Beck gelehrt.
Ja.
Und wir haben, also vor mir, wo der gekommen ist, habe ich einen ganzen feinen, ganz sensiblen Mensch gesehen, wo ein Herz-Kreislauf-System hat. Also das Herz-Kreislauf-System wie der Motor. Der Muskel ist wie der Pneu. Der arbeitet. Das ist auch das Drehmoment, das nachher auf die Straße bringt. Das Herz-Kreislauf-System war 60% Norm. Also das war nicht einmal der Passat, das war der Fiat Punto mit der Hälfte des Motors. Mhm. Und der kann gar nicht so viel arbeiten. Das heisst, der hat aufgrund von seiner Physiologie hat er gar nicht die Chance, 100% zu arbeiten.
Ja.
Und jetzt, wir dürfen das mal ein bisschen weiterdenken. Also das heisst, ich habe ihm natürlich gesagt, du, schau, wir probieren dich raufzufahren, aber da ist ein so ein hoher Druck, dass er wieder komplett eingeliefert wird. Der wird nur schon, wenn er wieder raufgefahren wird, schon gerade wieder überlastet, weil der Anspruch von der Gesellschaft, von der politischen Gesellschaft dahin, viel zu hoch ist und die Gesellschaft gar noch nicht so weit ist, zu sehen, wir haben Menschen, die arbeiten halt gar nicht so viel. Die wären unglaublich wertvolle Mitglieder von unserer Gesellschaft, wenn sie können kreativ sein, vielleicht 60% arbeiten, dann würden die der Gesellschaft viel mehr zurückgeben, als wenn man sie überfordert mit 100%.
Mhm.
Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterdenkt, wenn wir unsere Jugend anschauen, also da musst du nur, sag jetzt mal, die Aushebungen anschauen, da musst du schauen, was jetzt mit Covid passiert ist, halt viele, die viel weniger Sport machen zum Teil oder immer mehr Elektronik. Wenn wir weniger fit werden, das heisst, dass das Leben oder die Zielsetzungen im Kopf da ist. Mhm. Die Frage ist, können wir sie physiologisch leisten?
Mhm.
Und das ist ja, auch wenn wir am Büro sind, der Kopf muss arbeiten. Also die Energie muss da sein. Und die Energie kommt aus der Physiologie und nicht aus dem Mentalen.
Mhm.
Die Physiologie, der Körper muss das, was das Mindset, was das Mentale will erreichen, muss es können regenerieren. Und das weißt du genauso wie ich. Der entscheidende Punkt ist, wenn ich nicht trainiere, wenn ich nicht fit bin, dann schaffe ich das nicht. Und ich glaube, wir behalten uns beide so fit, weil wir eben wollen leisten. Wir wollen eine Präsenz erreichen in unserem Leben. Wir wollen Erfolg, wir haben Ziel. Aber wenn jetzt eine Jugend, oder, und die ist nicht eine schlechte, aber die haben andere Voraussetzungen.
Mhm.
Das heisst, wenn die mit der Zeit 30, 40, 50 werden, dann werden die viel schneller auch an ihre Grenzen stoßen und sich überlasten und durch das Depressionen entwickeln. Also alle die Sachen, die heute die Krankenkassen schon warnen und eigentlich zur Überlastung, finanziellen Überlastung und volkswirtschaftlichen Überlastung bringt.
Mhm.
Und wenn man das hochrechnet, dann weiss man, wir sind von einer gigantischen Aufgabe. Und diese Aufgabe wollen wir eigentlich angehen, indem wir sagen, okay, was braucht es dann in dem ganzen Prozess, dass man eben die Leute nicht überlastet, sondern belastet, regeneriert, belastet. Eigentlich dein Job praktisch begleiten, dass wir können eigentlich standardisiert Vorschläge machen, wo nachher der gute Trainer vor Ort nachher vertiefen und personalisieren.
Genau, also es ist ja einerseits ein Aufdecken von einem Ist-Zustand.
Super, ganz genau.
Wo du nachher genau siehst, okay, das sind meine Fakten im Moment. Sind die Fakten deckungsgleich mit meinem Vorhaben? Oder lösen sie sich überhaupt miteinander vereinbaren? Oder eben überhaupt nicht? Und du sprichst eigentlich jetzt ganz einen grossen Rahmen an. Oder was zeigt, wir reden hier nicht explizit von Leistungssport oder ein bisschen mehr fitter sein oder irgend so etwas. Im Grundsatz schon. Aber dein Anliegen, habe ich das Gefühl, ist viel ein grösseres. Oder? Was ist deine Vision?
Man kann es ganz einfach sagen. Viele von unseren Zuhörerinnen oder Zuseher werden sich das letzte Mal erinnern, wo sie etwas gekauft haben, wo sie nie gebraucht haben.
Mhm.
Und zwar einfach, sie waren in einem Stress drin, ich kenne das auch, ich habe auch schon irgendwie bei neu mit irgendetwas gekauft, das ich nie gebraucht habe. Warum habe ich das gemacht? Wenn wir bei uns ankommen, dann müssen wir nicht kompensieren. Dann kaufen wir keine Schuhe, elektronische Gadgets, essen nicht zu viel, tun nicht plötzlich viel zu viel Sport machen, weil wir probieren nachher uns das wieder mehr spüren und essen zu wenig. Das heisst, überlasten, mehr Entzündungsgeschehen und so weiter. Das heisst, wenn wir in uns ankommen, ist der ganze Konsum weniger. Ich sage jetzt mal Temu und all die leben davon, dass wir nicht im Lot sind.
Mhm.
Wenn wir im Lot sind, dann bräuchte ich nicht 5'000 Sachen daheim.
Was haltet ihr davon ab, im Lot zu sein, aus deiner Sicht?
Weil wir einen externen Druck haben und einen internen Druck von Glaubenssätzen und von gesellschaftlichen Druck und natürlich auch von ökonomischen, also sozioökonomischen Hintergründen. Und der Druck auf uns, der lässt uns nicht in unserem Lot sein, in unserer Homöostase, in unserem Gleichgewicht.
Mhm.
Und das kann ich mit Tausende von Daten kann ich das zeigen. Ja. Das heisst, wenn ich Druck rausnehme aus einem Mensch, sage, du gehst 80% arbeiten, die Person geht oben runter, plötzlich ist Weltfrieden. Mhm. Und kann wieder gut schlafen und alles. Und plötzlich falle ich mal einen Jobwechsel und plötzlich nimmt die Person ab.
Ist der zum Beispiel jetzt das Beispiel, das du gerade gebracht hast mit den 80%? Es klingt ja alles relativ einfach, reduziere einfach ein bisschen oder tue etwas dazu und dann ist Weltfrieden, also ist die Lage an andere. Aber wenn wir jetzt gerade ein bisschen vielleicht in dem Philosophischen bleiben, oder was ist der was ist die Ursache, dass wir Ablenkungen brauchen, für nicht genau herzuschauen, was die Ursache ist? Was ist die Ursache, dass wir als Mensch so stark im Aussen sind, wo wir uns an Fixpunkte orientieren und unser Innerste eigentlich auch nach dem ausrichten, wie ein Avatar, der irgendeiner Gesellschaft in muss funktionieren, anstelle von uns zu 100% als die Person anzunehmen, die wir eigentlich sind. Und du schaffst ja, wenn ich das richtig verstehe, du probierst transparent zu machen, das bist übrigens du.
Das ist genau das. Also das ist natürlich, das ist eine ganz zentrale Frage. Ich glaube, ich bin, und ich tue es jetzt bewusst mal von mir erzählen, weil ich glaube, das ist auch authentischer, wenn ich das, ich bin ein Großteil von meinem Leben, bin ich dem hinterhergerannt, einfach allen alles richtig zu machen. Das kommt natürlich auch aus Begebenheit, aus der Kindheit. Und ich habe probiert, allen alles richtig zu machen. Und ich glaube, die Firma, die wäre nicht entstanden, wenn ich nicht so wäre. Darum ist das gut so. Mhm. Aber allen alles richtig machen heisst, ich habe unglaublich viel Energie aufgewendet, weil ich nicht in mir hinein bin. Und hätte vielleicht noch mehr können arbeiten, wäre noch, sag jetzt mal, hätte mich weniger überlastet in meinem Leben. Hätte einmal wirklich ganz knapp an einem Burnout vorbei. Das sind alles solche Prozesse, wo ich glaube, die Menschen da draussen, wir kommen aus unserer Kindheit, manchmal kleine Widersprüche in uns selber, oder wir taugen nichts, wenn etwas falsch passiert, dann bin ich die Schuld. Und durch das gibt es einen Überperfektionismus. Wir sagen dem in dem Sinne auch, oder es ist ein Grossartigkeitskomplex. Das heisst, du musst perfekt sein, weil wenn du es nicht bist, bist du die Schuld. Mhm. Und das gibt so viel Druck. Und der Druck lässt dich nicht ankommen. Und wenn du dann nicht grossartig bist, dann musst du wieder mal beschenken mit etwas. Mhm. Aber eigentlich ist es pervers.
Ja, es ist pervers.
Weil wir sind ja gut, wie wir sind.
Genau.
Und wenn wir das würden erkennen, dann wäre die Gesellschaft eine komplett andere. Und das ist probieren wir einfach über Daten zu analysieren.
Ja. Ja.
Und das ist verrückt, wenn du siehst, plötzlich, wenn die Leute in sich ankommen, du kannst mit einem Pony nicht auf die Rennstrecke. Ja. Das geht einfach nicht. Und aus einem Pony bringst du kein Rennpferd an.
Ja.
Aber du kannst mit einem Pony Spass haben.
Absolut. Vielleicht mehr weder mit dem Rennpferd, unter Umständen.
Ja, genau.
Und das heisst, das ist aber nur dann möglich, wenn ich das Pony auch zu 100% als das annehme, was eben ist, nämlich ein Pony.
Es gibt auch, und das ist zum Beispiel ganz spannend, oder? Es ist so, ich habe eine Typologie. Mhm. Und die Typologie ist ein bisschen witzig, aber vor allem auch datenbasiert.
Ja.
Stell dir mal vor, du hast einen Mensch mit einem Riesensystem. Das ist eigentlich ein Hochleistungssportler. Ein Hochleistungssportler schaut genau gleich für die Leistung, auch für die Regeneration.
Ja.
Das kenne ich mir super gut.
Genau.
Das ist alles mit Better, mit allem drum und dran. Jetzt gibt es aber Menschen, weil sie halt nicht genügen, machen sie alles für andere. Für sich selber nichts.
Genau.
Sie essen zu wenig, über den Tag nichts, zu Abend zu viel, schauen sich überhaupt nicht und hauptsächlich der Welt geht es gut. Das heisst, wir haben Leute, die völlig überlastet sind, aber trotzdem Hochleistungsmenschen sind. Da könntest du Leute nehmen, rein vom System, die könntest du aufs Velo setzen und würden Menge Leute, die regelmäßig trainieren, noch davor fahren. Aber die Regeneration nachher, die ist nicht da.
Mhm.
Und das ist eigentlich der Punkt. Das sind Menschen, die Hochleistung bringen können, aber die nie regenerieren. Und dann driftet Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Mehr Entzündungsgeschehen, innere Unruhe und so weiter.
Mhm.
Das ist eine klassische Ananas.
Genau.
Oder so ein unglaublicher Leistungsmensch. Ja. Hat die Person kein grosses Herz-Kreislauf-System, wäre die Person gar nicht in der Lage, so viel zu schaffen für andere. Das heisst, dass wer ein sehr kleines Herz-Kreislauf-System hat und eine grosse Masse, ist so Tomaten. Mhm. Also wir tun so psychophysiologische, da haben wir den Mais und den Brokkoli und so weiter. Aber das ist alles datenbasiert, als Datenauswertung, wo man dem natürlich so lustige Anführungszeichen Namen geben, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Ja. Aber es ist halt so, psychophysiologische Interaktion, wie Kopf mit dem Körper zusammenarbeitet, dort haben wir viel mehr Antworten heute und Medizin sollte dort auch einen neuen Weg gehen. Oder man fällt viel mehr, ja, das ist psychosomatisch. Mhm. Ja, wir können genau Psychosomatik eben erklären aufgrund von diesen Daten. Mhm. Und dort nachher auch schauen, ist es ein psychologisches Problem, wenn jemand Übergewicht hat und muss die Welt retten. Und über den Tag nie etwas isst, aber zu Abend 2500 Kalorien und du das einfach zunimmt.
Mhm. Ja, aber der Cortisol-Spiegel hat obersten Dach.
Genau, muss ich dann, weil die Person ja Weltrettung und sich nicht kann abgrenzen oder die sagt zu allem, ja, ich komme dir auch noch helfen, muss ich dann auf den Teller schauen oder zwischen die Ohren? Das heisst, dann ist es doch eigentlich ein psychologisches Thema. Genau. Und wenn ich als Ernährungsberater dann nicht das mit einbeziehe oder sogar vielleicht einmal überweise und sage, du, geh das zuerst mal zu einem Psychologen anschauen, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Mhm. Dann produziere ich Kosten für ein System, das vor dem Kollaps steht, früher oder später. Das heisst, genau zu schauen, wo ist der Engpass. Mhm. Oder ich habe jemanden, wo sich im Training immer völlig abschüsst. Weil er halt immer sagt, hey, ich muss leisten, schon meine Jugendzeit oder nur wenn ich der Beste bin, ist gut. Und durch das auch viel zu wenig isst, weil sich selber etwas geben, dann kann ich dort schon eine Ernährungsberatung machen. Aber wenn ich der Ernährungsberatung dem nachher mehr Energie gebe, was passiert? Ja, dann fährt er sich noch mehr an die Wand. Das heisst, dann gebe ich den zu dir. Ja. Und du sagst ihm, hey, und jetzt komm zuerst mal oben runter. Jetzt gehen wir mal zuerst mal entspannen, Selbstwahrnehmung machen und so weiter. Und dann ist doch der Job gemacht.
Mhm. An dieser Stelle hätte ich dir gerne das Buch «Bewusst aktiv sein» empfehlen. Wieso? Da drin habe ich die 5 Elemente Schlaf, Atmung, Mindset, Ernährung, Training ausführlich beschrieben. Was ich für Erfahrungen gesammelt habe damit oder auch im Zusammenhang mit Leuten, die ich durfte betreuen die letzten 20 Jahre. Zusätzlich gibt es ein Workbook dazu, das dir hilft, das, was du vertiefen willst, in der Praxis anzuwenden und nachher auch dementsprechend zu reflektieren.
Ich bin voll bei dir, was die Analyse angeht. Wir glaube, arbeiten lang genug beide zusammen mit Menschen, dass wir auch wissen, wie Menschen können ticken können. Ich für mich habe irgendwann mal gesagt, ich höre auf, aposteln. Ich fange an, die Energie dort zu investieren bei Leuten, die das so wirklich wollen, die wirklich bereit sind, Veränderungen durchzuziehen. So hart wie es manchmal ist, der Fakt ist, in die Augen zu schauen, aber dort geht mein Energiepegel eher rauf, oder? Wo ich dann merke, okay, hier lohnt es sich, jemanden in die Hand zu nehmen. Und ich kann selber auch, ich arbeite übrigens auch mit Tieranalogien da drinnen, ähnlich, wo einem ein bisschen aufzeigen, wie man gedanklich gestrickt ist, und wie dass man sich dort kann stören kann. Fakt ist ja, so über alles gesehen, das Ego spielt hier eine enorm grosse Rolle, oder in diesem ganzen Spektrum, ob ich etwas will verändern oder nicht verändern.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Nehmen wir mal an, du bist, also ich ein Beispiel. Ein Berater von mir, der ist in Luxemburg und hat dort eine 65-jährige Dame betreut. Und sie hat immer viel zu wenig gegessen. Und er hat ihr deutlich mehr zu essen gegeben. Dann hat sie auch abgenommen, weil er die Struktur deutlich verbessert hat. Ja. Und sie hat für mich einen der schönsten Sätze in meiner ganzen Zeit, die ich je gearbeitet habe, gesagt, weißt du, ich habe jetzt endlich die Energie, um auf meine Eltern hässig zu sein. Und jetzt kann sie anfangen, mentale Arbeit machen. Ja. Das heisst, oder, was ist jetzt Ego? Das Ego ist ein Kontinuum, wenn wir zu wenig Energie haben und uns auch zu wenig geben und zu wenig einmal Luft geben, um dem Ego mal so ein bisschen Auslegeordnung zu machen, dann sind wir eben nicht bei uns. Mhm. Und dann kommt meistens eben Kompensation führen. Mhm. Das heisst, sind wir das wirklich oder ist das die schlechte Seite, kompensatorische Seite? Mhm. Wir alle kompensieren mit etwas. Ich bin zum Beispiel, als ich angefangen habe, Kolumnen schreiben oder Blogs schreiben, ich habe immer sehr angriffig geschrieben, wenn es mir nicht gut gegangen ist. Da habe ich 2-3 Mal geschrieben. Furchtbarer Typ gewesen. Ja. Weil ich habe gemerkt, ich bin viel zu hart dann. Natürlich lernst du dich mit der Zeit kennen und wirst ein bisschen älter. Aber eigentlich, das war eine Kompensation von mir gewesen. Mhm. Und das bin nicht ich gewesen. Es ist natürlich ein Teil von mir. Und ich kann nicht sagen, du, das bin nicht ich gewesen. Aber was ist jetzt Ego? Mhm. Und Psychologie oder das Ego ist natürlich im Zentrum von dem, nur eben.
Oder was ist das Ego? Ist dem Ego nicht geschuldet, dass wir an Sachen anheften? Also wirklich wie etwas nicht loslassen wollen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier recht und das macht mich hässig und darum schreibe ich vielleicht einen Blog ein bisschen hässig, weil es mich einfach verrückt macht, weil ich genau sehe, dass so hier irgendjemand behauptet, ist zum Beispiel falsch oder ich bin hässig, dass die Leute nicht endlich begreifen oder ich bin so frustriert, dass ich jetzt halt gar nicht mehr esse, bis meine Mutter...
Ein gutes Beispiel.
Ja, erzähl mal.
Ich bin in eine Firma reingegangen vor langer Zeit und am Morgen früh haben wir Aufnahmen gemacht von Streitgesprächen.
Ja.
Und es hat niemand dürfen zum Morgen essen. Das ist furchtbar rausgekommen. Nachher haben wir zusammen zum Morgen gegessen und haben wir wirklich und dann haben wir Aufnahmen gemacht.
Ja.
Die Leute haben gar nicht mehr hässig können sein. Weil es ist ein ganz anderes, natürlich, okay, dann haben wir es zum zweiten Mal gemacht, aber es war ein ganz anderer Mut gewesen.
Andere Energie.
Ja, genau. Ja. Das wissen alle. Wenn gang ich mit einer Partnerin, einem Partner, mit dem Chef oder wer auch immer kommt, ganz ein schwieriges Gespräch führen, nicht am Morgen früh, sondern am besten nach dem Mittag mit dem Dessert, nachher fangen wir an. Mhm. Weil dann sind alle zur Ruhe gekommen. Jetzt, was ist das Ego? Oder die Frage ist, wenn jetzt jemand dauernd durch auch Merksätze in der Jugendzeit dauernd auf der Flucht ist, ja, was ist denn das Ego? Ist denn nicht die Reaktion, ich renne davon und es ist eine Kompensation, es ist am Rand ein Teil von mir.
Ja, klar, ja.
Und du sagst etwas, was vorhin super gesagt ist, das finde ich genau so richtig. Also ich habe mit diversen Kunden habe ich mich immer gefragt, ja, aber ich bin so perfektionistisch mit den Kunden, ja, aber ich will dort nochmal. Und meine Mitinhaberin von der Firma, Janet, hat gesagt, mach für die Kunden, für die Patienten nur das, was sie selber für sich bereit sind zu machen. Mhm. Das ist genau, was du jetzt eigentlich auch gesagt hast, weil ich kann sie ja nicht heilen. Ich kann sie motivieren, aber die Frage ist, bin ich das Tanzbärli, wo sie mich motivieren, ganz böse gesagt, oder kann ich davon ausgehen, hey, du kommst zu mir, weil du das Gefühl hast, dass ich kompetent bin und dir kann helfen, aber weil du das willst. Und das ist die grosse Frage und dort bin ich sowas von deiner Meinung.
Ja. Das heißt, Stand heute, du noch motivieren oder du mehr inspirieren in dem, was du machst?
Ja, sicher alles.
Ja.
Also ich probiere wirklich auf ganz vielen Ebenen, ob jetzt Podcast, ob jetzt im Alltag, vielleicht auch oder meine sportlichen Geschichten, wie irgendwie meine 1000 Kilometer Fahrt oder so, das ist schon, wo ich den Leuten zeigen will, was kann man als älteres Semester noch erreichen, wenn man halt wirklich alles richtig macht. Und ich, wenn ich jetzt irgendwie aufs Velo steige und irgendwie 1000 Kilometer nonstop fahre, dann ist das nicht gegen meinen Körper.
Mhm.
Weil das geht gar nicht. Mhm. Weil sonst fühlst du nachher, das funktioniert nicht.
Ja.
Man probiert alles ein bisschen zu machen.
Ja.
Aber in meiner täglichen Arbeit, wenn ich jeden Tag müsste motivieren, könnte ich meinen Job nicht mehr machen.
Ja, Motivation allgemein ist ja etwas, was wir selber auch x-fach erlebt haben. Wenn wir immer auf die würden warten, wären wir noch nie. Wenn wir uns immer selber müssten motivieren, wären wir schon lange ausgebrannt. Ich glaube, dass man wirklich etwas erreicht im Leben, da braucht es vor allem eine Entschlossenheit oder Willen, dran zu bleiben. Konstant, konsequent ein Ziel zu verfolgen. Du hast vorhin angesprochen, 1000 Kilometer im Stück auf dem Velo fahren. Oder das könnte man ja dir nachher auch widerlegen und sagen, ja, jetzt muss er aber das Ego fahren, oder jetzt muss er zeigen, dass er das noch kann. So wie ich dich aber verstehe, geht es eben genau nicht um das. Oder du möchtest eigentlich mit dem etwas transparent machen, oder?
Also Ich habe das angefangen, immer wieder mal etwas zu machen oder auch von Zürich nach Moskau fahren. Das waren solche Geschichten gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Zürich nach Moskau habe, haben mich alle gefragt, was kommt jetzt? Ich bin dort angekommen, am Roten Platz, und habe mir nachher gesagt, du, alles gut. Also ich bin angekommen. Und ich bin nicht wieder auf der Flucht gewesen.
Genau.
Und das war bei mir der Punkt gewesen, wo ich gewusst habe, ich habe es für mich gemacht, um zu mir zu kommen. Weil es ist etwas unglaublich Sinnliches, zum spüren, dass du an deine Grenzen an dich tastest, aber nicht darüber ausgehst. Weil das darfst du nicht, weil sonst bist du kaputt. Das ist einfach, dann gehst du über, dann tust du, dann schadest du dir. Also etwas Langdistanz zu machen, das ist eben nicht. Und jetzt auch die letzte Vorbereitung für mich ist jetzt gut. Ich kann nochmal schauen, schaffe ich das? Ich habe mich anderthalb Jahre, habe ich massiv weniger geschafft und habe dort die ganze Vorbereitung minutiös geplant. Und gell, wenn ich einmal müde war, dann habe ich halt einmal auch eine Woche praktisch nichts gemacht. Dafür die nächste Woche wieder ein bisschen mehr, um eben auf meinen Körper zu hören. Und ich hätte am Tag vorher abgesagt, wenn es nicht gegangen wäre. Und ich glaube, für viele ist es vielleicht nicht nachvollziehbar. Aber du bist auch ein Energiemensch. Das heisst, du hast die Energie auch. Und ich habe sie. Also ich sprühe von der Energie. Und dann ist immer die Frage, will ich sie jetzt für meine Kunden immer geben? Will ich sie für meine Firma geben? Oder darf ich einmal die Energie nehmen für mich, um eine Auseinandersetzung mit mir selber zu haben, um zu schauen, wie weit ist der Kopf und Körper in der Balance drin, um so etwas überhaupt zu schaffen? Weil bist du nicht in der Balance, dann hörst du nach 500 Kilometer auf. Ich bin von da an Dune du Pila, das ist hinter Bordeaux gefahren, und ich habe 60% habe ich schwere Schiff gehabt, und am Schluss irgendwie zwischen 40 und 50 Kilometer Gegenwind, Stundenkilometer. Das heisst, du fährst 200 Watt, 220 Watt, und du hast 20 Stundenkilometer auf dem Tacho. Das ist etwas vom Frustrierendsten, was es überhaupt gibt. Das heisst, wenn du nicht in deinem Lot drin bist und schmunzelst und sagst, du, ist cool, weil dann habe ich wenigstens etwas nachher, dann schaffst du das nicht. Das ist unmöglich.
Erzähl ein bisschen, genau diese Sequenzen sind ja spannend. Oder ich glaube auch, das erklärt, dass es hier nicht um einen Egoismus geht per se. Das Lächeln, die Gelassenheit können zu entwickeln, das lässt ja auf eine Art Wachstum zu. Also, wo wachst du? Wenn du jetzt zurückschaust, du hast vorhin angesprochen, es hat Phasen gehabt im Leben, wo du extrem aufopfernd bist. Aufopfernd für Erfolg, aufopfernd für andere, für Leute zu helfen, vor allem, glaube ich, das ist Grundintention. Wo hast du jetzt mehr gewachsen? Im Vergleich, oder was war ein anderes Wachstum gewesen? Gewachsen bist du in beiden Orten.
Also, du tust es jetzt ein bisschen schön darstellen. Ich habe nicht nur aufopfern gesehen, ich war auch sehr kämpferisch gesehen. Und manchmal eben nicht nur für, sondern auch gegen. Also, das kann man, ich glaube, das muss man auch mal ablegen, wenn man älter wird, dass man keine Energie mehr da lässt. Das war eigentlich genau der Punkt gewesen. Ich habe gemerkt, ich bin ja mit 46 das erste Mal auf einem Rennvelo gehockt. Nein, 45. Und dann habe ich irgendwo durch gesagt, so, jetzt machen wir etwas dafür. Und die Entwicklung, eben nicht gegen etwas zu kämpfen, sondern etwas rauszuholen. Und nicht, ich muss jetzt 200 Kilometer fahren, sondern ich gehe raus, gehe Sightseeing machen und ich geniesse das. Ja, am nächsten Tag tut es dir vielleicht ein bisschen weh, aber das war etwas Wunderschönes gewesen. Und für mich war das ein grosser Wandel gewesen bei dieser ganzen Fahrt von Zürich nach Moskau. Wenn du die Welt einmal siehst, sind 3000 Kilometer, und du fährst von da nach Moskau mit dem Velo und lässt einfach die Welt an dir vorbeigehen, mit irgendwie 30 Stundenkilometer im Durchschnitt, und du siehst einfach die Welt, wie sie ist. Und du erkennst dich als Teil davon, du bist hure demütig. Also ich sage dir, es ist wirklich spannend. Und nachher die Entwicklung von mir war, ich weiss nicht, was das ausgelöst hat, aber es ist wie, oder du bist 12 Stunden allein mit dir. Ich hatte ein Team, das mich begleitet hat, aber das ist die 12 Stunden allein mit dir selber, das war schon eine schwierige Zeit gewesen oftmals. Nicht jetzt, weil Schmerzen nur gewesen sind, aber das ist halt, du hast wirklich einfach 12 Stunden mit dir und das über 10 Tage. Aber es war genau die Auseinandersetzung nachher, wo ich mich noch mehr gespürt habe und weicher geworden bin als Mensch. Ich bin heute immer noch mal ein bisschen kämpferisch, aber ich bin dort massiv weicher geworden. Das haben mir die Leute nachher auch gesagt. Das sehe ich heute als sehr positiv. Und das merke ich auch jedes Mal, wenn ich so etwas gemacht habe. Ich habe dann gemerkt, was eigentlich die Essenz ist, nämlich zu geniessen. Mhm. Das klingt jetzt blöd, aber 1000 Kilometer Velofahren musst du geniessen, sonst darfst du nicht gehen. Mhm. Und eben das Smilen, wo der erste Regen kommt und du bist tropfnass und du lachst, weil du weißt genau, es hätte nicht schlimmer können kommen. Aber das ist ein Geschenk, ja. Weil du lebst, du spürst dich. Ja. Das ist das Faszinierende gewesen. Und ich habe jetzt wieder das Gefühl, es hat mich gewendet. Ich habe eine extrem positive Energie aus dem Ganzen rausnehmen. Und ich glaube, wenn man jetzt das ein bisschen runterbricht, jetzt nicht auf 1000 Kilometer, sondern wenn Leute einmal so kleine Projekte machen und sagen, weißt du was, ich möchte mal 3-4 Monate einfach für meine Fitness jetzt mal Zeit nehmen und mal schauen, was kann ich erreichen. Dann nicht, weil ich gerade einen Marathon renne, sondern einfach, was kann ich erreichen mit einer Begleitung, mit jemandem. Dann ist das etwas super Cooles. Und die Leute würden staunen, wenn sie alles richtig machen. Eine Struktur in der Ernährung heisst nicht am Abend nicht einmal Struktur zu nehmen. Es muss ja nicht alles perfekt sein. Genau. Sondern einfach eine Struktur in der Ernährung, ins Training bringen. Das ist eigentlich genau das, wo wir beide dafür stehen.
Ja, ich glaube auch. Oder? Ich schreibe hier viel im Ernährungsteil. Der ist recht einfach gehalten, weil ich finde, dort gibt es schon wirklich sehr, sehr viel hochstehende Literatur über Ernährung. Aber mein Ansatz ist so ein bisschen back to the roots. Und auch hier wird dir bewusst in dem, was du machst. Du hast es vorhin angesprochen, die hat Bewegung eigentlich im Sinn von der langen Tour, die hat dich recht bewusst angefangen werden. Wenn ich heute zum Teil Leute in Coachings habe, dann höre ich vielfach den Ansatz, vor allem in der Fachpsychologie, was ist jetzt wichtiger, im Mindset anzusetzen oder Leute Bewegung zu verordnen? Was sagt deine Erfahrung?
Beides.
Beides, oder?
Weil, das kommt immer darauf an.
Welches würdest du priorisieren?
Das kommt immer darauf an. Wenn ich Leute habe, die im Psyche so einen Knopf haben, dass sie eben nicht in eine Struktur reinkommen, weil sie so überlastet psychologisch sind, dann fange ich dort an. Mhm. Es gibt aber Menschen, die sind psychologisch so verkrampft, weil sie körperlich noch nie richtig gearbeitet haben. Mhm. Das heisst, oftmals kann man es über Physiologie, Psychologie erreichen und manchmal kann man über Psychologie, Physiologie erreichen. Mhm. Und das heisst, es ist beides hochlegitim. Mhm.
Der Körper folgt dem Geiste und umgekehrt.
Ganz genau. Ja. Beides ist super legitim. Psyche ist abhängig von der Energiefähigkeit vom Körper. Ja. Ganz einfach. Ja. Isse ich zu wenig, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich grosse Leistung mental bringen kann. Ja. Und das Gleiche ist der Körper nicht energiefähig und kommt nicht zur Ruhe. Grundlagentraining.
Genau.
Komme ich nicht zur Ruhe? Ja, wie will ich am Abend ruhig sein? Wenn ich nicht ruhig bin am Abend, ja, wie komme ich in den Schlaf hinein? Das geht doch gar nicht. Das ist das Gleiche auch, wenn die Leute immer das Gefühl haben, der Darm, oder man muss Präbiotika oder irgendwie Hydrokolontherapie. Ja, wenn wir mal Grundlagen machen würden, dann haben wir einen anderen Stoffwechsel. Und dann hat auch der Darm einen anderen Stoffwechsel. Und das innerhalb von 24 Stunden. Das verändert sich so. Mhm. Und plötzlich haben wir einen Reizdarm innerhalb von einer Woche. Plötzlich verschwindet dort Laktoseintoleranz, dort die Fructose-Malabsorption. Alle diese Punkte werden alle plötzlich weg sein. Und das ist, dort sind wir im Ansatz drin. Und dort sehen wir genau, wir machen jetzt Spiroergometrie, also eine Analyse vom Herz-Kreislauf-System, welcher Stoffwechsel wie funktioniert. Und dann machen wir einfach das, wo der Mensch weniger hat, um eine Ausgewogenheit hinzubekommen.
Also du probierst eigentlich die Homöostase herzustellen, indem du das grösste Ungleichgewicht findest, oder? Wo steht da?
Gehen wir mal davon aus, wir haben einen Ausdauersportler.
Ja.
Der hat aber nie mehr intensiv trainiert.
Ja.
Dann wird er automatisch spät in den Stress hineinkommen. Ist er aber bei einem Stress, wird sehr irrational, wenn er nicht mit Stress umgehen kann. Mhm. Das heisst, dann muss ich mit dem doch einmal ein Krafttraining machen oder einmal ein Kraftausdauertraining, um den Stress wieder mal zu provozieren. Sehr spannend ist auch die Ernährung und die Wahrnehmung vom Körper. Auch Schmerzwahrnehmung, wie viel dass ich mich überhaupt an Grenzen bringen kann. Das kann man alles trainieren. Mhm. Somit kann man auch psychologisch das trainieren. wenn ich körperlich stärker werde, resilienter, dann werde ich auch psychologisch resilienter. Und dann kann ich oftmals dort, in so Kreanern würde sagen, dort, wo es weh tut, um nachher genau dort zu arbeiten. Mhm. Und darum, das ist, du hast es vorhin so schön gesagt, oder? Eigentlich müssen wir in der Bewegung oder im Sport endlich mal ankommen.
Genau.
Und nicht zu vorrennen.
Genau. Also, Sport ist ja für viele gleichgesetzt mit Schmerz. Sport verstehe als eine der dankbarsten Bewusstseinsübungen, was es auch sein kann. Oder? Also, je nachdem, halt, wie ich gerade konditioniert bin. Das, was immer wieder auffällt, ist die Aufschieberitis oder die Ausrederitis, wo viele immer noch vorweg schieben und als Entschuldigung nehmen, für, dass der Umstand so ist, wie er ist. Und eigentlich mehr Energie drin verschwenden, um zu erklären, wieso das alles zusammen bei ihnen genau nicht funktioniert, als den Mut zu haben, herzustehen und zu sagen, okay, ich gehe mal den Weg. Und was ich zum Teil das Gefühl habe, ist, dass viele Leute einfach enorme Angst haben vor, dass das so einschneidend wird sein in ihrem Leben, zum Beispiel eine Ernährungsumstellung, dass sie keine Lust haben dazu oder das Gefühl haben, ich muss auf zu viel verzichten. Wie erlebst du das?
Ich gebe dir zwei Beispiele. Das erste Beispiel, ich habe heute Morgen habe ich jemanden gehabt. Ganz, ganz ein tolles Paar. Und er ist wirklich so klassisch Vollgas im Arbeiten und recht am Bauch. Mhm. Und wir haben seine Ernährung komplett umgestellt. Er isst gefühlt das Doppelte, aber einfach über den ganzen Tag. Und zwar so viel, dass er am Abend fast keinen Hunger mehr hat. Mhm. Er hat richtig abgenommen schon. Er hat deutlich verbessert pro Watt, also pro Leistung, etwa 10 Herzschläge tiefer. Das heisst, die Ökonomie vom Körper ist massiv besser geworden. Einfach, weil er die Struktur verändert hat und jetzt gefühlt das Doppelte ist. Und das ist, er hat das machen lassen, weil er gesagt hat, ich bin ein strukturierter Mensch, ich will das, ich sage A und dann wird das Ganze durchgezogen. Er hat nachher, und weil die Partnerin ist auch dabei, er sagt ihr, und das hat er heute so ein bisschen mitteilt, das freut mich sehr, er sagt, ich bin das erste Mal wirklich gut unterwegs, weil erstens macht es Spass, ich darf unglaublich viel essen, ich habe eine Struktur und ich darf einmal zu Abend mal dieses oder jenes essen, aber meistens habe ich gar nicht so viel Hunger. Mhm. Eine andere Person hat einen riesen Stress gehabt, Firma verkauft, ist aber nicht in der Lage gewesen, weil Kompensationsverhalten zu Abend viel essen war. Und dann hat er mir gesagt, ja, weißt du, aber abwägen wollte ich nicht. Ich brauche einfach mein Abendessen und dann zwischen mal Zeiten, da habe ich keine Zeit dafür. Dann muss ich sagen, weißt du, wenn du ein Auto kaufst, du kannst das Auto kaufen und kannst direkt in die Wand reinfahren. Das kannst du schon machen. Das ist dein Auto. Aber du wirst dem Taxifahrer, wenn er das machen würde, sagen, du bist aber ein rechter Idiot. Und jetzt schau mal deinen Körper anschauen, wo du stehst, und überlege mal, was du mit dem Körper machst. Und du sagst, okay, du bist nicht bereit, etwas zu ändern. Mhm. Oder ich sage es dann nicht so ganz deutlich, wenn ich es jetzt über den Äther sage. Aber faktisch ist genau das Problem. Wenn die Menschen in ihrem Leben schon so gefangen sind, in ihren Kompensationen rein und dem Druck von außen, dass das nicht mehr verändern können. Mhm. Wir haben einen Bauplan, das nennt sich Biologie, Physiologie, Logie, das ist Logik.
Logik, yes.
Genau. Das heisst, wenn wir dem nicht entsprechen, das ist wie wenn du einen Computer irgendwo durch, mit dem einen Nagel einschlagen, aber nicht wie eine Computersache machen. Und das ist die Tragik, die wir heute haben. Das heisst, wir wissen viel zu wenig über unseren Körper, wir wissen über alles mehr als über unseren Körper selber. Und das ist die Tragik und darum eben bei sich ankommen, sich nicht bestrafen mit Sport, sondern eine Auseinandersetzung von Mindset und Körper. Mhm. Spüren, wer sind wir eigentlich? Das ist für mich im Zentrum. Mhm. Mhm. Ohne das kann ich ja den Sport gar nicht verwenden, um besser zu werden, sondern ich bestrafe meinen Körper mit Sport. Genau. Also eigentlich mein selber.
Genau.
In diesem Podcast reden wir ja viel über Lebenserfahrungen, über zum Teil Schicksalsschläge, die gewissen Leuten passiert. Und aus dieser Überlegung heraus ist ja schlussendlich auch die New Up-Plattform entstanden, die ihm helfen soll, immer wieder zurück in die Spur zu finden, sich nicht zu verlieren, in diesem Wirbelsturm von den Herausforderungen, die das Leben ihm vor die Füße wirft, sondern gäng wieder den Fokus finden in seine eigene Vision und Perspektive. Auf dieser Plattform findet ihr viele Tools über die 5 Elemente: Schlaf, Atmung, Mindset, Ernährung, Training. Und es würde mich freuen, wenn ich dort in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal live lernen kann.
Und das ist, glaube ich, einer der grössten Denkfehler, wo mir in den letzten 20 Jahren immer wieder über den Weg gelaufen ist, dass man Sport oder Ernährungsumstellung mit Bestrafung gleichgesetzt hat. Und ein weiteres Thema, das hier auch noch einspielt, Punkt der Regeneration, ist dann der Schlaf. Das, ja, schlafen kann ich dann, wenn ich tot bin. Oder? Da wirst du wahrscheinlich auch konfrontiert worden sein mit erstaunlich wenig Schlaf, wie man mit dem überhaupt überleben kann, auskommen. Vielleicht selber persönlich auch. Ja.
Wir tracken ja auch Schlaf und wir tun alle Daten rein und wir sehen das nachher. Und das ist manchmal schon also, das ganz böse Bilder, wo du mir denkst, hey, nein, wenn du so wenig Schlaf hast, kann das gar nicht funktionieren körperlich. Das heisst, entweder hast du halt genetisch einfach wirklich Glück gehabt, dass du halt dann trotzdem 70 wirst, aber die meisten haben halt, ja, müssen sich fragen, wie soll ich meinen Körper mit so wenig Regeneration, ich bringe mein Auto, bringe ich jedes Jahr oder alle 2 Jahre bringe ich es in Service. Ich schaue, dass das gemacht wird, schaue, dass das richtige Öl drin ist, aber ich schlafe nicht genug. Wie funktioniert das? Ich kann es noch so nachvollziehen. Aber leider haben wir heute irgendwo wir sind einfach verpeilt worden.
Ja, irgendwie schon. Also ich habe ein schweres Gefühl, verpeilt im Sinn von, dass wir nicht mehr kennen, was wirklich zählt. Geschuldet vieles, glaube ich, eben wirklich an eine Strebsamkeit im Sinn von nacheiferen Anerkennung, wo nie kann gesättigt werden von aussen, wenn ich sie zu mir selber nicht finde. Genau, ja. Und das nachher wie Kontrolle über sich selber verlieren und einfach auf der Strecke zu bleiben. Das ist schon verrückt, was wir machen. Ein Wendepunkt ist bezüglich in meinem Leben sind Atmungsübungen gesehen, wo mir dort enorm geholfen haben, einen Reset zu machen, mal in meinem Hirn. Hast du auch schon mal Atmungsübungen gemacht? Sagt ihr das etwas?
Das haben wir sehr viel. Ja. Und natürlich, ich habe viel autogenes Training gemacht früher. Ja. Und dort ist die Atmung ein wichtiger Bestandteil. Ich sehe es aber, die Atmung an sich ist auch, wenn ich ganz locker auf dem Sport bin, dann sind ja ähnliche Vorgänge, wo du nachher hast, das ist nicht das Bewusstsein, Nasenatmung oder und so weiter, aber es ist trotzdem mit der Atmung tut man oftmals mehr CO2 abatmen, wir haben eine andere Oxygenierung, also mehr Sauerstoff im Körper generell. Das heisst, wir haben einen komplett anderen Stoffwechsel geschehen. Mhm. Und durch das haben wir eigentlich, also verändern wir uns in eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, also die Atmung, ich glaube, das, also mich würde jetzt wundern, bei dir, das ist für mich auch ganz etwas Spannendes. Ja. Ich glaube, dass die Atmung an sich massiv unterschätzt wird in der heutigen Zeit. Also wenn du jetzt in ein Qigong oder so reingehst, ich weiss jetzt wenig, wie das mit der Atmung direkt etwas zusammen hat. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Also einfach eine Atemtherapie auch in den Firmen. Also in anderen Kulturen wird ja das viel mehr gemacht.
Genau, also in fernöstlichen Kulturen ist das wie gang und gäbe, fast salonfähig. Und hier wird es halt zum Teil noch belächelt, weil man das Gefühl hat, ja, da kann man schnaufen, auf als erstes. Und zweitens, es hat so ein bisschen den esoterischen Touch bekommen, was ja überhaupt nicht ist. Sondern wenn man, du hast es vorhin angesprochen, oder wenn man sich schon mal bewusst ist, was atmet man ein, was atmet man aus. Und was könnte eventuell passieren, wenn ich jetzt vom einen ein bisschen zu viel ausatme und am anderen ein bisschen mehr einatme, dann gibt es eine andere Zusammensetzung hier in diesem System. Das heisst aber nicht, dass das System sich wegen dem vergiftet, sondern es lernt, das zu handeln. Ja. Und es fahren andere Parameter auf. Und diese anderen Parameter, und das, glaube ich, wird halt noch ein paar Jahre gehen, bis man das wissenschaftlich auch breit angelegt kann, belegen kann, haben durchaus sehr positive Eigenschaften auf das System hier. Und Das, was mir am meisten aufgefallen ist, durch Lehren bewusst Atmungsübungen zu machen, das täglich 20 Minuten zu investieren, 15 bis 20 Minuten jeden Morgen. Seit 8 Jahren hat eine chronische Überatmung, die ich vorher hatte, unbewusst, die ist weg. Bolt-Wert, sagt ihr das etwas? Bolt-Test, das ist so ein Body-Oxygen-Level-Test, wo du über Buitenko erfunden hast. Das war so ein Arzt, der für Lungenkrankheiten spezialisiert war. Wo du relativ einfach kannst testen, indem du die Atmung anhaltest, wie gut ist deine Atmungs- und Sauerstoffaufnahmekapazität, also deine Atmungskapazität, wie gut funktioniert die. Und das ist simpel, schnaufst einen Ski aus, haltest die Luft an und beim ersten Bedürfnis, wo du musst, schnaufst wieder ein und du musst die Zeit zwischen. Und in meinen besten Zeiten war ich wirklich sehr, sehr viel gesehen mit 40, 39, 40 hatte ich einen Wert von 12. Unterirdisch. Mhm. Also nicht ganz unterirdisch, aber mittelunterirdisch. Und mir ist nie bewusst gewesen, dass ich chronisch hyperventiliere eigentlich, wie in einer Bernhardiner braunen Sonne. Und durch das, dass ich nachher mich mit der Atmung auseinandergesetzt, regelmässig eigentlich fast überatmet habe, ist mir die Atmung im Alltag eigentlich viel bewusster geworden. Bis ich merkte, irgendwann ist das in einer Unbewusstheit, jetzt über 8, 9, 10 Jahre. Und jetzt ist die Überatmung wie weg. Also es hat gesundheitliche Vorteile und Fallsuchen hat es im Mindset auch noch relativ viel bewegt.
Ich kann jetzt das ein bisschen vertiefen. Oder was wir machen, sind zwei Werte bei allen unseren Patienten. Das ist auf der einen Seite ist es eine alveoläre Partialdruckdifferenz. Das heisst, ich schnaufe aus. Wie viel Sauerstoff bleibt drin? Das kann man mit diesen Geräten halt messen, die wir machen. Und das Atemäquivalent. Das ist, wie viel Liter Luft muss ich schnaufen, um 1 Liter Sauerstoff aufzunehmen. Ja. Und was ich bei dir, was du jetzt eigentlich formuliert hast, ist Folgendes. Dort, wo du am Spitzenbereich trainiert warst, dort hast du mehr müssen schnaufen. Ja. Und schnaufen tun wir ja aufgrund von CO2, der erhöht ist.
Genau.
Und das erhöhte CO2 ist eigentlich, weil du zu wenig oder weil du wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht hast auch und zu wenig zur Ruhe gekommen bist.
Ja.
Und darum ist das der Wert so spannend. Und das, wir schauen genau auf das, du hast es gesagt, wissenschaftlich. Oder wir haben dort Zehntausende von Daten, wo wir genau können sagen, anhand von welchen Partialdrückdifferenz, alveolär, das heisst eben einausschnaufen oder dann Atemäquivalent, haben wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit welche Probleme. Und je schlechter das ist, desto mehr Unruhe im Körper, desto mehr Angststörungen im Körper, Long-Covid, Post-Vac und so weiter sind massiv erhöht. Und dort ist immer die Frage, wie gehen wir nachher an, um das nachher zu manipulieren, zu verändern, zum Guten. Mhm. Also du hast durch die Atmung mehr Ruhe bekommen. Da wird sicher noch gewisse andere Prozesse im Körper ausgelöst haben.
Genau.
Aber durch das haben wir nachher ganz einen anderen Wert. Ich habe den jetzt nicht gekannt, aber der entspricht genau dem, was wir messen.
Mhm.
Und das ist genau das. Je besser der Wert ist, desto mehr bist du auch in dir drin.
Genau.
Das ist darum. Das ist super spannend.
Und das ist ja einfach faszinierend, oder? Wenn du dann auch an dir selber merkst, wie hochkomplex das System sich kann regulieren. Ich meine,
absolut.
Was machen wir uns manchmal für Gedanken, ob wir jetzt einen Cremeschnitt essen oder nicht? Das hier ist auch ein so ziemlich das komplexeste Chemielabor auf der ganzen Welt. Und wir müssen nicht Angst haben vor einem Cremeschnitt, oder? Sondern wenn wir einen essen, dann am besten auch geniessen.
Richtig.
Und zwar richtig geniessen, aus sehr bewusst essen. Im Sinn von, dass das auch nicht die Hauptmahlzeit ist am heutigen Tag. Dann fängt der Fehler an. Oder?
Ja.
Und ich habe manchmal den Eindruck, die Gesellschaft wehrt sich gegen ein bewussteres Allgemeinverhalten, sprich Essverhalten vielleicht auch, lässt sich aber von der Nahrungsindustrie zum Teil richtiger Nase umführen, oder? Mit Gelüsten, die einem so vor die Nase gesetzt werden. Und weil man dann sich selber schon nicht so bewusst ist, vielleicht unglaublich im Stress ist, nimmt man halt den Convenience Food, der gerade im Regal ist, wenn ich nebendurch laufe, weil er halt auch schnell zubereitet ist und ich nicht noch dort auch noch Zeit verliere. Oder wie erlebst du das?
Also ich habe einen unglaublichen Stress, das kann ich wirklich sagen, momentan. Aber ich will nie Convenience Food essen. Weil das Angebot heute fängt in der Schweiz, kann man sagen, ist so gut, dass das nicht mehr nötig ist.
Ja.
Man fühlt sich ja dann auch komplett anders.
Genau.
Nüsse und Früchte als Zwischenmahlzeit, dann sei es halt mal ein Protein trinken noch dazu, dass man manchmal halt auch auf seine Eiweiße kommt. Das hat nichts mit Convenience zu tun, sondern ja. das ist je naturbelassen und der Unterschied ist schon frappant. Du sagst etwas ganz richtig, von dem sind wir auch ein bisschen rausgekommen, mal noch von dieser Frage. Schau, die Leute lassen sich überhaupt in die Küche schauen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn die Menschen da draussen würden sehen, wie sie sich könnten fühlen, wenn sie ganz kleine Sachen verändern, Spass haben, können sie ja trotzdem.
Genau.
Und wenn es zu Abend, eine Völlerei ist weniger gescheit als etwas Feines. Es ist ja nicht die Menge, wo das Tolle ausmacht. Und wenn du da kommst, dann hast du generell etwas, ja, dann ist es nicht mehr so gut.
Etwas nicht,
genau. Ja. Sondern es ist Qualität. Ich sage immer, wenn ich zu Abend heimkomme und ich mal etwas schnell habe, dann habe ich über den Tag aus etwas falsch gemacht.
Mhm.
Weil, wenn ich regelmäßig esse, dann kann ich zu Abend hervorragend etwas Kleines essen, dann geht es mir gut, dann kann ich etwas kochen für mich mit aller Liebe und schnell. Also, ist ja hochwertig kochen, das ist trotzdem mit 10 Minuten, Viertelstunde gemacht. Darum, es ist eigentlich tragisch, wenn man sieht, was heute läuft. Und dort, ein Kollege von mir, der ist Diabetologe. Und der hat Vorträge im Deutschen aussen gemacht, langes Zeit lang, warum ein Snickers auch ein Diabetes-Medikament ist. Das finde ich, es passt sehr gut in das Ganze rein.
Ja.
Das war mehr ein Zufall gewesen, dass ein Bekannter von ihm in Praxis war, wegen irgendetwas, aber er war auch Diabetiker gewesen. Und er hat ihm dann so ein bisschen durch die Blume gesagt, du, jetzt habe ich momentan, weißt, ich komme immer so heim, so ein Stress, und dann Kinder heim, ich bin so innerlich so richtig so aggressiv. Und dann hat der Jürgen nachher gesagt, komm, nimm doch mal zwei Snickers am Nachmittag. Das war mehr ein Scherz gewesen.
Ja.
Er hat ihn nachher wieder gesehen, nach ein paar Monaten, und hat gesehen, A, er hat abgenommen und B, er hat einen viel besseren Zucker. Er hat natürlich gefragt, was hast du gemacht? Ich habe zwei Snickers gegessen. Seitdem her bin ich zu Abend heimgekommen, habe praktisch keinen Hunger mehr gehabt. Ich konnte spielen mit den Kindern, dann hat sie etwas Kleines gegessen und durch das hat er am Abend nicht mehr überessen und hat nicht schnell etwas hinterher biegen.
Mhm.
Das heisst, auch dort, manchmal ist es nicht nur Qualität, sondern es ist die Regelmäßigkeit, die wir essen. Dass wir nicht in einen Stress hineinkommen. Und wenn du in den Stress hineinkommst und dann isst, das ist viel Schwierigkeit. Das ist nachher nicht, wenn ich zu Cremeschnitten zwischendurch nehme, ich will das nicht jeden Tag machen.
Genau.
Aber das ist doch nicht das Problem. Aber wir müssen eine Basisstruktur aufbauen, wo wir wissen, das tut mir gut. Zwischenmahlzeiten weiss man heute, das ist viel besser. Früchte, Nüsse, etwas Hervorragendes. Ein Frühstück. Ich muss denen sagen, die Frühstück nicht gerne essen, das könnt ihr schon so machen, aber das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit.
Mhm.
Kaiser, König, Bettler, das haben unsere Urgroßeltern schon gewusst und es zeigt sich wissenschaftlich sowas von in allen Studien, die irgendwo durch ein bisschen sinnvoll sind, dass das einfach der Punkt ist. Wir sehen das auch, wenn wir mehr Frühstück nehmen, über den Tag eine schöne Regelmäßigkeit haben, der Stoffwechsel verbessert, sämtliches verbessert sich. Und wir haben den grössten Datensatz in der Beratung, den es überhaupt gibt, gerade was Stoffwechsel anbelangt, weil wir quer durch einen europäischen wirklich die Sachen analysieren. Aber die Frage ist dann immer wieder, also, ja, aber ich habe Zwischenmahlzeit, ja, nein, weißt, und ich habe doch keine Zeit. Und eben, aber ja, ich fahre jetzt dann wieder irgendwann heim, richtig. Ja. Ostschweiz, oder wenn der Tank leer ist, dann würde ich sagen, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss schnell das Telefon machen, ich fahre jetzt gerade aus. Und dann schiebe ich halt ein bisschen heim und dann danke ich dafür zweimal, dann gibt es einmal Sauerei am Boden. Also, das ist der Alltag von den Menschen heute.
Ja.
Sie leben da ihrem Körper vorbei und sie haben kein Bewusstsein mehr.
Ja.
Alle die sagen, ich habe zwischen mal Zeit, ist doch nicht gut. Und überhaupt man sagt, ja, dann braucht es so lange Pause. Essen Sie mal und schauen Sie mal, wie es sich anfühlt am Abend. Macht das einfach mal daheim. Nehmt eine Frucht, eine kleine Handvoll Nüsse, am Nachmittag genau dasselbe und dann schaut ihr mal, wenn ihr euch am Abend fühlt. Und wenn ihr zu Morgen keinen Hunger habt, vielleicht lange es für, wenn es ein Protein drin ist und eine Banane. Und dann schaut mal, wenn ihr doch eine Regelmäßigkeit anbringt, wie viel Energie habt ihr am Abend, wenn ihr nichts esst fürs Training und wie viel Energie, wenn ihr regelmäßig esst, habt ihr am Abend, weil ihr geht ab wie eine Rakete. Mhm. Weil ihr habt Energie. Du musst Energie tanken, um Energie zu haben. Und das funktioniert nur mehr. Ich weiss nicht, wie die das machen da aussen, von Luft und Liebe leben und am Abend nach einem super tanken dreimal. Ja, das genau. Geht einfach nicht. Ja. Man macht sich dessen einfach zu wenig, man ist sich dessen zu wenig bewusst.
Ja, oder unser Körper macht zu viel mit. Weißt du, also, ich meine,
richtig.
Es ist wirklich
ein Überlebensmonster.
So ein Monster, wo so viel kann kompensieren und wettmachen auf eine Art. Und gleich erstaunt es manchmal, wenn die Leute irgendwie mit 50, 60, 70 auf einmal ernsthafte Probleme bekommen. Aber wenn man dann zurückschaut, ja, was ist der Weg dorthin? Nicht immer, aber es gibt schon vielfach Hinweise, eigentlich fast immer. Auch die ganz gesund leben, wenn sie sich permanent einem Überpace aussetzen, dann nützt da das nichts.
Das heißt, es sehr richtig. Oder man sieht, es gibt natürlich die, die wirklich alles falsch machen. Aber dann gibt es auch die, die das ganze Leben Sport machen, aber immer zu wenig essen. Mhm. Oder dann wird der Körper auch immer schlechter und er wird immer weniger belastbar.
Also Zellen per se.
Ganz genau. Ja. Oder du bist eigentlich am Schluss ein Stressalbino auf zellulärer Ebene. Ja. Und dann kommt dann einmal die Sonne richtig und dann ist halt ein Sonnenbrand. Ja. Und genau das spielt halt bei, das haben wir gesehen bei Covid, dass ich habe ein paar Patienten oder Klienten, Sportler, Leistungssportler, die nachher schwer krank geworden sind. Und wir haben dort gesehen, wie der Stoffwechsel ist. Das sind halt alles tendenziell übertrainierte Leute, die zu wenig gegessen haben. Mhm. Dass der Körper nicht keine Resilienz mehr aufgebaut hat. Also dort könnte man vieles, müsste man dort auch wissen, zusammentragen. Aber es ist halt wirklich auch ich glaube, wichtig ist, dass wir eine bessere Auseinandersetzung mit uns zusammen haben und eben unser Mindset endlich einmal auf den Körper trifft, wo es miteinander ist. Eben Paartherapie für Kopf und Körper,
genau,
das ist im Zentrum.
Ich glaube, du bringst es dort auf den Punkt. Und was mir auffällt, wenn ich mit dir rede, oder eben, ich habe auch eingangs gesagt, wir kennen es schon recht lang. Meine erste Begegnung mit dir war, ich hatte einen Wissenschaftler vor mir gehabt. Wenn ich jetzt den Sprung mache zu heute, dann habe ich immer noch Wissenschaftler vor mir, aber einen, wo ich das Gefühl habe, wo auch einen Zugang hat gefunden zu einem anderen Teil, wo für mich schon fast, ja, vielleicht ist es ein bisschen spirituell sogar. Stimmt das oder treffe ich hier eine Annahme? Oder ist das dein Weg geschuldet, den du gemacht hast?
Also die Spiritualität, da sagt mir meine Mitarbeiterin immer, ich glaube, ein sehr empathischer, aber super, super datenbasierter Mensch. Ja. Und ich behaupte, dass der Mensch als Datensatz fast vollständig erkannt werden kann. Aber dass die Wechselwirkung vom Kopf und Körper, dass das eigentlich, dass ich, wenn ich einen Datensatz gesehen von einem Kunden, dann weiss ich, wie der Kunde aussieht. Du siehst es einfach, du weißt, wie der ist. Das heisst, wenn ich das kann, oder was bedeutet das jetzt? Ich glaube immer noch, das Spannungsfeld zwischen Kopf und Körper zeigt vieles, wer der Mensch ist, auch im Hintergrund. Mhm. Ob es eine Spiritualität ist, weiss ich nicht. Aber ich glaube, es ist...
Spirituell ist vielleicht, wieso ist er das, was er ist, oder?
Ja, das ist für mich dann auch
oder
wieder
die da. Die Wechselwirkung, die kannst du ja per se nicht erfassen, oder sehe ich das falsch? Schon?
Doch.
Wie?
Wenn ich den Körper anschaue, weiss ja, also wenn ich den Körper anschaue, weiss ich, wie gehst du mit dir um.
Ja.
Und wenn ich einen Körper und einen Geist habe, so wie du mit dir umgehst, so ist ein Teil von deiner erlebten Vergangenheit geschrieben. Mhm. Das heisst, es ist immer ein Kontinuum. Wir geben unserem Körper immer das weiter, was wir selber erlebt haben. Wenn ich extrem fordere und zu wenig gebe, dann ist das ein Teil von meiner Vergangenheit, von der Jugendzeit. Mhm. Also ich habe eine KI auf das programmiert, weil wir arbeiten natürlich jeden Tag mit dem. Und du kannst eigentlich die Jugendzeit kannst du voraussagen. Und zwar die Dynamik, wo in dieser Jugendzeit stattgefunden hat. Und das ist absolut creepy. Aus dem Verhältnis vom Mindset und Körper. Und das ist eigentlich dort, weil du natürlich ganz viele Daten hast, dann kannst du in die Vergangenheit zurück. Wenn einmal also Essstörungen im Sinn von Kontrollstörungen und natürlich auch Binge-Eating, das ist ja oftmals ist ein Machtmissbrauch oder ein sexueller Missbrauch im Hintergrund. Das heisst, der Missbrauch wird sich selber weitergeben. Mhm. Ich missbrauche mich selber, meinen Körper, für das, dass ich missbraucht worden bin. Das ist eine Perversion eigentlich von dem. Aber darum ist in dieser Wechselwirkung unglaublich viele Informationen drin. Mhm. Und das aufzudröseln, das ist mein Alltag.
Ja.
Das heisst, wir sehen oftmals sehr viel mehr als dem Klient und Patient eigentlich. Ich will jetzt da niemanden vergraulen. Aber wir sehen oftmals mehr, als er selber sich bewusst ist.
Ja.
Und durch das können wir dem Menschen und im Sinne auch von der humanistischen Psychologie spiegeln. Ich kann da nicht sagen, du, da ist dein Problem.
Ja.
Sondern einfach spiegeln, den Mensch auch sich entwickeln lassen. Darum, ich wehre mich immer gegen Spiritualität, aber das ist nicht falsch verstanden.
Nein, schon nicht falsch.
Ich glaube persönlich sehr, sehr stark, dass das tief psychologische Denken, das ich mittlerweile habe, und auch das die Entspannung zwischen mir und meinem Körper nur dann ist, wenn ich in mir selber ankomme. Und das ist für mich Spiritualität.
Doch, der.
Ja, und dann, oder was man immer will sagen, ja. Und nochmal der wichtigere Satz eigentlich von dem ist, wenn ich weiss, wer ich bin, Kopf abwärts, und mich nicht überfordern zu fordern und weiterentwickeln, also eine Kommunikation mit mir habe, dann komme ich in einen Energiefluss rein, wo ein Gehen und ein Nehmen ist.
Genau.
Und wenn man das als Spiritualität anschaut, dann bin ich aber absolut in meinen letzten 10 Jahren genau dort drin. Und ich glaube, das ist eine Definition von Spiritualität. Und ich sage es halt so, wir haben Daten vom Kopf und Daten vom Körper stimmen. Das ist dann so das. Aber es ist eigentlich, ich bin viel ruhiger geworden durch genau das, weil ich in mir angekommen bin. Und das ist... Du siehst, ich bin...
Du kämpfst mit
dem Mut.
Eigentlich, ja, es ist, ich glaube auch, dass das für eine Person wie jetzt du tickst, oder die sehr, sehr datenbasiert, sehr analytisch unterwegs ist, ist das Gummige zwischen innen, wo man versucht festzuhalten und zum Teil auch festhalten kann, aber du selber dir auch erlebt hast, erst dann, wenn ich, und das macht irgendetwas, toleriert den Ausgleich. Und das findest du, dem sagen wir, glaube ich, beide, eine Art, das ist auch meine Erklärung von Spiritualität, dass bei sich können wie spüren, wow, da hat sich etwas verändert. Und verändert hat sich, dass ich mehr zu 100% als der kann, wo ich bin. Nicht mehr irgendwo muss ich suchen oder zeigen, dass ich doch eigentlich schlauer bin, weder dass ich vielleicht aussehe oder was auch immer, oder noch mehr muss beweisen, dass ich noch das und das kann, sondern eben 1000 Kilometer fahren von Zürich auf Moskau, am Roten Platz ankommen, das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist, leck, ist das cool gewesen. Und mehr braucht es nicht. Oder? Dann, glaube ich, ist irgendetwas in einem passiert, wo ich, ja, wenn ich an meine letzten, vielleicht vor 20 Jahren zurückdenken, dann habe ich das wie noch nicht gehabt. Dann habe ich, weil ich der beste Personal Trainer sei auf der Welt oder weiss der Gucker was. Einfach irgendetwas im Hinger nachgejagt, weil ich das Gefühl hatte, alle machen das, alle jagen. Und irgendwann merkst du, wir müssen gar nicht. Die Sanduhr läuft, oder?
Für mich ist immer die Frage, die Frage wird öfters gestellt, oder was ist für dich Glück und Zufriedenheit und was ist für dich der Sinn vom Leben? Und das beantwortet sich ein bisschen in dem, was du jetzt auch so ein bisschen gesagt hast. Oder ich habe mir immer die Frage gestellt, was kann ich, wer bin ich? Und wenn ich die Summe von all dem lebe und weiterentwickle was ich kann und wer ich bin und das Leben in meinem Alltag hinein, dann lebe ich ja meine Talente und meine Möglichkeiten und gehe nicht drüber, aber ich gehe es ausschöpfen und dann bin ich zufrieden.
Genau.
Wenn ich ein fremdes Leben lebe, dann und ich bin ein Kämpfer, das heisst, ich muss kämpfen, aber eben nicht gegen, sondern für.
Genau.
Das ist ja ein Teil von dem, was wir analysieren oder morgen. Wir sind jetzt viele neue Modelle am Weiterentwickeln. Daheim hat es viele, die eigentlich so ein bisschen Bewahrer sind. Sie möchten ihr Gärtchen pflegen und so. Und dann haben wir Kämpfer. Wenn du einen Kämpfer in die Bibliothek steckst und der Bewahrer ab Front von einer Firma, die Vollgas gibt, dann wird es schwierig. Weil beide haben eine kognitive Dissonanz. Das passt einfach nicht. Drüllst du es, kommen sie an. Das heißt, es ist doch auch die Wichtigkeit, dass ein Mensch endlich einmal sich selber kennenlernt. Wer bin ich eigentlich? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Was habe ich für Bedürfnisse? Und nachher den Weg sucht, die Bedürfnisse und seinen Platz zu leben und dann in sich ankommt. Und das ist für mich wieder datenbasiert, aber eben eigentlich, das ist für mich der Sinn vom Leben, von genau. meinem Leben. Und wenn man das als Spiritualität anschaut, in sich ankommen und eine Entspannung zwischen dem, was die Gesellschaft möchte und dem, was ich weiss, es ist gut, nachher erlebt, dann ist das wirklich eigentlich das Schönste, was man überhaupt haben kann.
Würde ich auch sagen, ist schon sehr ein sehr passendes Schlusswort. Du rundet eigentlich das Ganze sehr schön ab. Jetzt gibt es da ganz viele Leute, die sich vielleicht fragen, wo fange ich jetzt aber am besten an? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Zwei Punkte, die ich den Leuten definitiv mitgebe. Jetzt erst einmal einfach einmal eine Ruhe finden in sich. Mal einfach mal eine Woche, zwei Ruhe. Zu allem Nein sagen. Außer es liegt jemand am Boden und was auch immer. Aber einfach mal Nein sagen. Zwei Wochen und einfach mal für sich Zeit haben. Und sich wieder mal ein bisschen spüren. Weil oftmals sind wir so schnell unterwegs, dass wir uns gar nicht mehr spüren. Und dann eine Struktur aufbauen. Eine Regelmäßigkeit, die uns gut tut. Das ist eine Struktur, das ist nicht eine Kontrolle. Ich muss mich nicht immer kontrollieren, das braucht Energie. Eine Struktur ist etwas, was ich lang mache, wo mir die Energie hat, weil es eben als gut empfunden worden ist. Das heisst, eine Struktur auf Messen. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein und es muss nicht immer viel sein, aber eine gewisse Regelmäßigkeit, wo ich merke, es tut mir gut. Auf dann habe ich einmal eine Ruhe und ich habe eine Energie. Und aus Ruhe und Energie geben sich plötzlich grosse Ideen und plötzlich kommt man mehr in sich an. Und dort nachher aus dem den entscheidenden nächsten Schritt nachher zu machen, um seine eigene Idee wieder noch mehr zu leben, immer wieder in die Ruhe zurückzukommen und dann wieder Gas zu geben und wieder in die Ruhe zurückzukommen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil von jeder Beratung. Habe ich keine Ruhe, sondern muss immer überpacen, dann weiss ich gar nicht, was mir gut tut. Also immer eine Ruhe und Struktur. Struktur vermessen und eine Ruhe, eine körperliche Ruhe, Entzündung. Das ist wie auch wieder mit der Atmung. Ja, von euch daheim probiert das mal, das ist eine wunderschöne Übung. Steigen mal 3-4 Stegentritte, also nicht Stegentritte, dann mal 2-3 Etagen rauf. Wenn ihr da oben müsst rauf, dann ist etwas nicht gut in eurem Körper. Dann seid ihr überlastet, herz-kreislauf-technisch. Und dann müsst ihr nachher nicht Vollgas geben im Training, weil das überpaced euch. Dann müsst ihr zuerst mal zur Ruhe kommen. Das ist eine hervorragende Übung für jeden, glaube ich. Und einfach ankommen wieder einmal.
Genau.
Statt davor rennen.
Ja. Sehr schön. Wenn du jetzt morgen, wenn du erwachst, alles vergessen hättest, wo du bist und wo du erlebt hast und wo du kannst, was würdest du dir heute auf ein Post-it schreiben, was du gerne noch wissen willst?
Also ich habe wirklich jeden Morgen das Gefühl, ich habe alles vergessen. Das ist das Problem. Ich habe jeden Morgen habe ich das Gefühl, hey, nein, ich habe so keine Ahnung von all dem. Nichts. Ich ganz ehrlich, es gibt natürlich klar den Namen von meiner Tochter oder was auch immer. Aber ich wüsste, dass alles mit dem heutigen Mut, wo ich bin, nicht vor 10, 20 Jahren, aber mit dem heutigen Mut, wüsste ich, dass alles gut kommt, weil ich genau das heute lebe, wo ich glaube auch erzähle. Und darum, das Post-it könnte auf der Seite sein.
Schön. Merci vielmals für das sehr authentische und interessante Gespräch, Jürg. Schön, dass du da warst. Ich habe dir hier noch ein kleines Geschenk. Gibt es jetzt übrigens auch ein Taschenbuch von Waab, wie man sieht. Und würde ich das gerne mit auf den Weg geben.
Ich würde es schätzenweise.
Merci vielmals.
Dankeschön.
Hab einen guten Tag noch.
Gleichfalls.
Das war eine Folge aus der Reihe Ganzlands. Bewusst, aktiv, sein. Wer lenkt, bestimmt die Richtung. Auch im Alltag. Möge es dir Freude bereiten, deinen Weg bewusst zu gehen. Weitere Impulse findest du auf newup.coach oder überall, wo es Podcasts gibt.